Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen der profiliertesten Demokratieforscher Deutschlands zu Gast habe, Professor Wolfgang Merkel. Er ist emeritierter Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und war Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Schön, dass wir heute über das Thema Demokratie miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang Merkel.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, wenn wir in die Welt blicken, wenn wir auf die Geschichte zurückschauen, dann kommt mir ein Begriff in den Sinn, wenn ich an Demokratie denke, nämlich Zerbrechlichkeit. Als Demokratin, aber auch als Politikwissenschaftlerin sorge ich mich doch dieser Tage sehr angesichts der vielen Bedrohungen unserer Demokratie, weltweite, alte und auch neue bewaffnete Konflikte, Krieg in Europa, eine Pandemie, wo wir die Ausläufer, glaube ich, gerade gesellschaftlich immer noch spüren, immer noch erleben, das Erstarken rechter Kräfte, aber auch extreme Linke. Wie blickst du darauf? Wie geht es unserer Demokratie?
Unserer Demokratie geht es, und das ist ein starkes Statement gleich am Anfang, besser als es der öffentliche Diskurs suggeriert. Und ich fange mal damit an, nicht bei der Zerbrechlichkeit, sondern bei dem besseren Zustand der Demokratie. Es ist 75 Jahre her, dass unsere Verfassung, damals ein provisorisches Grundgesetz, die beste Demokratie, die wir je auf deutschem Boden hatten, etabliert hat. Und seitdem haben wir eine relative Erfolgsspur, doch einer stabilen und im internationalen Vergleich qualitativ hochwertigen Demokratie gesehen. Also wir haben ein Polster. Das wissen wir in der politischen Regimeforschung. Wenn ein Land so lange in einer bestimmten Regimeform, in unserem Falle der Demokratie, verblieben ist, ist das ein doch veritables Polster. Aber dieses Statement kann natürlich nicht nur für sich stehen. Es geht auch um Zerbrechlichkeit. Und Zerbrechlichkeit ist eigentlich ein Begriff, der nicht als solcher, aber als Zustandsbeschreibung seit den Schriften von Platon, Aristoteles, Polybios, also der antiken politischen Philosophie gilt. Und das müssen wir tatsächlich einsehen, dass Zerbrechlichkeit auch heißt, dass wir, die Bürgerinnen und Bürger, diese Demokratie immer wieder auffrischen müssen. Wir müssen sie leben, wir müssen sie leben können. Und das müssen wir insbesondere in Zeiten schwerster externer Herausforderungen. Von mir aus kann man bei diesen Herausforderungen auch von Krisen sprechen.
Du hast 75 Jahre Grundgesetz eben angesprochen. Mein Eindruck ist, obwohl wir jeden Grund hätten, das zu feiern, dass vielen gar nicht so wirklich dieser Tage zu feiern zumute ist. Ein Begriff, der mir in diesem Zusammenhang wiederum einfällt, ist Resilienz. Also wir machen ja gerade auch in der Politikwissenschaft immer eine intensive oder Befassung, Auseinandersetzung mit Begriffen. Das ist wichtig. Wenn wir uns demokratische Konjunkturen anschauen, dann sehen wir, dass wir eine Art Demokratisierung der Demokratie hatten, Aufbruchsstimmung bis hin dann zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Und jetzt geht es um eine neue Debatte, die Selbstverteidigung, die Resilienz der Demokratie dieser Tage, weil Demokratie möglicherweise Gefahr läuft, an Steuerungsfähigkeit nach innen, nach außen zu verlieren. Ich glaube, das sind auch aktuelle Schriften, mit denen du dich auseinandersetzt. Was bedeutet denn in diesem Sinne eigentlich Resilienz der Demokratie?
Ich spreche mal von den internen Potenzialen der Demokratie bei uns. Eines habe ich schon erwähnt, das ist klar, eine relativ gute und geglückte Verfassung. So können wir das sagen, die nach wie vor eine starke Legitimität in der Gesellschaft besitzt. Wir haben ein relativ gutes Funktionieren der Verfassungsorgane, auch wenn wir in Klammern gesprochen doch ein Abschmelzen der Kompetenzen, der Wichtigkeit des Parlaments bei uns beobachten müssen. Das ist auf der ganzen Welt mehr oder weniger der Fall, hat sehr viel mit einer Internationalisierung oder Globalisierung der Politik und politischer Entscheidungen zu tun. Wir haben ein Parteiensystem, das sich zwar an den Rändern fragmentiert, das heißt eine Zunahme der Parteienzahl, die möglicherweise Koalitionsbildungen in der Zukunft, vor allen Dingen in den Ländern, schwieriger macht. Aber der Großteil der legitimen Parteien sitzt in der Mitte. Und da zähle ich sozusagen die Grünen mit dazu. Das sind Mitte links, Mitte ökologische Parteien. Wir haben die SPD, wir haben die Union, wir haben die FDP. Also es gibt einen relativ schmalen Sektor auf der Rechten, der 10% bei den Bundestagswahlen bekommen hat, allerdings heute in den Umfragen fast doppelt so stark figuriert. Aber noch einmal, das ist nicht das Weimar-Syndrom, wo die Parteien sozusagen massiv auf die Pole des Parteiensystems rutschen und die Mitte ausgehöhlt wird. Also das ist mir ziemlich wichtig. Diese zentrifugale Dynamik haben wir nicht. Und wir übersehen das manchmal, weil wir diese unangenehme, illiberale, semi-loyale Partei zur Demokratie. Du siehst, ich formuliere das relativ vorsichtig, nehme nicht sofort rechtsextrem in den Mund. Die haben wir und mit der müssen wir auskommen können. Aber das ist keine deutsche Besonderheit. Wenn wir uns umblicken, ist diese rechtspopulistische Bewegung und Partei, wie sie bei uns erstarkt ist, erstens deutlich später als in den anderen europäischen Mitgliedstaaten passiert, hat viel mit unserer furchtbaren Nazi-Vergangenheit zu tun. Leider ist hier einiges an Tabu mittlerweile gebröckelt. Das hat viel mit den Begriffen zu tun, die diese Rechtspopulisten in die öffentliche Debatte einspeisen, wir zu oft wiederholen, zu oft wie das Kaninchen auf die Schlange starren und vergessen, dass wir eine stärkere Gesellschaft sind. Ein Wort noch, obwohl ich das für einen überstrapazierten Begriff halte, Zivilgesellschaft. Aber wir haben erlebt in den letzten Wochen, dass diese Gesellschaft aufstehen kann, sich artikulieren kann, in die Straßen geht, ein fast republikanischer Moment gewesen ist, wo die Gesellschaft sagt, wir sind hier und wir sind die Mehrheit, wir haben die besseren Werte und wir lassen uns von euch nicht verdrängen. Also auch die Zivilgesellschaft sozusagen ein Verfassungsschutz von unten, der mir besser gefällt als ein Verfassungsschutz von oben. Das ist eine ganze Menge. Und selbst die Medien, wo ich durchaus manchmal Kritik üben würde, sind freie Medien, sind pluralistische Medien und auch wiederum im Vergleich sicherlich besser positioniert etwa als die Medien in den USA.
Ja, ich würde jetzt gerne, weil das waren jetzt schon eine ganze Reihe von Aspekten, insbesondere das mit den politischen Parteien kann ich sehr gut nachvollziehen, aber einhaken würde ich gerne noch mal bei den Parlamenten, was du eingangs gesagt hast, ob ich das auch richtig verstanden habe. Also du hast es ja im Grunde genommen von dem Konzept, was du selber ja auch entworfen hast, zur eingebetteten Demokratie, zur Embedded Democracy, so ein bisschen durchdekliniert, was alles gut funktioniert. Bei den Parlamenten meine ich, ein bisschen Kritik rausgehört zu haben. Da wäre meine Rückfrage, rechtlich, de jure ist das doch eigentlich alles in Ordnung. Die sind funktionsfähig. Wenn wir da, und sie sind ja auch vom Verfassungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht ist der Deutsche Bundestag beispielsweise in seinen Rechten gestärkt worden. Aber wenn wir draufschauen, was da problematisch ist, dann würde ich doch am ehesten ansetzen bei der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, obwohl es ja der Dreh- und Angelpunkt der Demokratie ist, der Deutsche Bundestag als einziges direkt vom Volk gewähltes Verfassungsorgan ist vielleicht da am ehesten das Problem, dass das, was dort passiert, was gemacht wird, die Menschen vielleicht einfach gar nicht mehr verstehen. Es ist vielleicht einfach auch so, dass unser politisches System so komplex, so kompliziert geworden ist, du hast die Medien eben angesprochen, dass man gerade auch mit Verkürzung vielleicht ganz viel, was in Berlin, aber auch was in den Ländern stattfindet, überhaupt nicht mehr erklären kann, kommunizieren kann, oder bekommen das einfach nur die politischen Akteure aktuell nicht gut hin?
Das ist die eine Seite, um das nochmal kurz pointiert für mich zu resümieren. Es ist tatsächlich ein Problem, wenn die wichtigste Institution in unserer Demokratie, das ist die Repräsentanz des Souveräns, des Demos, des politischen Volkes. Und insofern ist das der Ursprung sozusagen der Normen, die in unserer Gesellschaft Folgebereitschaft verlangen, wenn sie legitimerweise durch die Parlamente gegangen sind. Und wenn wir natürlich den Umfragen dann auch Glauben schenken, sind Parlamente sozusagen in den letzten 20 Jahren sozusagen von 30% der Bevölkerung als positiv angesehen worden. Darunter liegen nur noch die politischen Parteien, die dann in der Europäischen Union etwa 18 bis 20% volle Zustimmung erhalten. Das ist fast das Vertrauensniveau von Gebrauchtwagenhändlern, um hier niemand zu nahe zu treten. Allerdings, wenn man die Umfrage so gestaltet und fragt, vertrauen Sie der Partei, die Sie gewählt haben? Sind die Ziffern sehr viel besser für das Parlament und die Parteien. Aber ich habe noch einen anderen Aspekt eigentlich gemeint, wenn ich von der Globalisierung und Internationalisierung spreche. Dadurch gibt es einen Shift von dem Parlament, von der Legislative auf die Exekutive. Wer dominiert die Europäische Union? Also das sind die Exekutiven, das ist nicht das Europäische Parlament. Das entzieht sich auch in einem weiten Maße der intensiven Kontrolle etwa des Parlaments in Deutschland, des Bundestages, was in Brüssel passiert. Das ist etwas unterschiedlich bei Dänemark, die das ganz eng jeweils parlamentarisch begleiten. Wer sitzt in den G7? Wer sitzt in den G20? Große, sozusagen vorstrukturierte Entscheidungen, die tief in unsere Lebenswirklichkeit eindringen. Auch da haben wir ein Privileg der Exekutive. Und möglicherweise haben wir, was du gesagt hast, bei der Komplexität unseres politischen Systems gibt es einen Akteur, das ist die Exekutive, genauer gesagt die Regierung, die diese Komplexität radikal auch reduzieren muss, um zu politischen Entscheidungen zu kommen. Also ich sehe eine Machtverlagerung, gewissermaßen einen Preis, den wir bezahlen, vielleicht sogar bezahlen müssen, für eine stärkere Vernetzung, für stärkere Kooperation in dieser Welt und in dieser Staatengemeinschaft. Das habe ich gemeint, aber das ist nicht so, dass wir sagen können, die Parlamente oder unser Bundestag und Bundesrat wurden entmachtet. Aber es gibt einen Drift, einen klaren Drift in den letzten Jahrzehnten stark auf die Exekutive zu.
EU-Forscher daran anschließend sagen ja auch immer wieder, eine große Frage ist es, inwiefern die Europawahl wirklich EU-politisch oder eine europäische Wahl ist oder ob es nicht eigentlich eine nationale Wahl zweiter Ordnung ganz klassisch ist, weil es eben letztlich doch um nationale Politiken geht. Und ich glaube, da geht es eher zugunsten der nationalen Politiken, als dass man sich wirklich, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen Überblick haben, was ist denn eigentlich genau europäische Politik. Jetzt waren wir ja.
Wenn ich da einen Punkt ganz schnell sagen kann, stimme da komplett zu. Aber was wir wohl beobachten werden, so meine Vermutung in diesem Jahr, wo wir sowohl die Europäische die Wahl zum Europäischen Parlament als auch Länderwahlen, die im gewissen Sinne auch Second-Order-Elections sind, weil hier starke Botschaften an die Regierungen gesendet werden. Und wir befinden uns in Zeiten einer außerordentlichen Akkumulation von Krisen. Die Unzufriedenheit ist größer als in vergangenen Zeiten. Da wird dieser Denkzettel ziemlich stark nach Berlin gesendet werden. Und es wird eher den Rechtsaußen und vielleicht auch, und das ist eine andere Kategorie, den Linksaußenparteien nützen.
Jetzt hast du angefangen mit der Resilienz nach innen und es gibt ja noch einen anderen Begriff, nämlich die wehrhafte Demokratie. Das ist aber nicht dasselbe wie resiliente Demokratie. Wie würdest du das differenzieren?
Der Begriff kommt eigentlich aus dem Amerikanischen, aber von einem deutschen Emigranten, einem Staatsrechtler, Karl Löwenstein, der schreibt 1937 zwei Aufsätze in der American Political Science Review, wie ich meine, ich habe das vor kurzem nochmal gelesen, zwei ziemlich schlechte Aufsätze und das ist bei uns übersetzt worden in wehrhafte Demokratie. Ich lasse mal Löwenstein, das wird zu lange beiseite. Aber der Kern, der gewissermaßen heute herausdestilliert wurde, ist, man kann sagen, in dem Kampfslogan: keine Freiheit den Feinden der Freiheit, keine Toleranz gegenüber den Feinden der Toleranz. In gewissem Sinne, aber sehr viel modifizierter, sensibler, verfassungsrechtlich gesprochen, ist das ja ins Grundgesetz eingeschrieben worden, vor allen Dingen in Artikel 21 Absatz 3. Das ist die Möglichkeit eines Parteienverbotes. Artikel 18 ist Verwirkung der Grundrechte, das diskutieren wir ja bei den tatsächlichen Neonazi, so würde ich das in dem Fall sagen, Björn Höcke. Und dann gibt es Artikel 9, soweit ich das richtig erinnere, Organisationsverbote, die allein die Exekutive aussprechen kann, aber natürlich überprüfbar über Verwaltungsgerichte. Aber die Engführung, die wir heute haben, wiederum auf die AfD kapriziert, sollen wir nicht diese Partei verbieten? Und wir können das verfassungsrechtlich tatsächlich über diese Artikel der wehrhaften Demokratie. Ich warne aber davor, dies in irgendeiner Weise forciert zu tun. Und nicht nur aus pragmatischen Gründen, weil ich denke, ein solches Verfahren dauert 2 bis 3 Jahre. Das ist ein Konjunkturprogramm in der Zwischenzeit für die AfD, die sich inszenieren kann wieder als Opfer. Ich habe eher normative Bedenken und die heißen, da gibt es illiberale Fallstricke, diese wehrhaften Demokratie. Wenn wir eine Partei verbieten, was für Amerikaner völlig undenkbar im Übrigen wäre, die Idee, auch nur eine Partei zu verbieten. Wenn wir das verbieten würden, würden wir, nehmen wir heute die Zahlen an, 20% des Demos der selbstgewählten Repräsentanz berauben. Also man würde den 20%, die die AfD eventuell wählen, sagen: ihr dürft die nicht wählen. Das nenne ich eine Engführung des Pluralismus. Und das
Einmal
Problem.
einhaken, weil der Grund dahinter ist aber doch einer, wo es an die Grundfesten der Demokratie geht. Wenn es um eine Partei geht, die zum Ziel hat, die Demokratie abzuschaffen, muss es dann nicht auch möglich sein, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, für die könnt ihr euch nicht entscheiden, deswegen wird sie verboten. Es bleibt ja im Parteienspektrum immer noch eine Auswahl übrig.
Ja, aber das bleibt, aber es gibt eine Einschränkung. Und wer von wem geht denn legitime Macht in einem demokratischen Staat aus? Das ist der Demos. Und hier sagt sozusagen eine abgeleitete, in der Legitimationskette abgeleitete Institution, das Bundesverfassungsgericht, sagt: wir kürzen sozusagen den Pluralismus. Das ist aus meiner radikaldemokratischen Sicht schwer zu legitimieren. Übrigens der große Verfassungsrechtler Hans Kelsen, vermutlich einer der wichtigsten im 20. Jahrhundert, sagt, ziemlich radikal. Eine Demokratie hört auf, Demokratie zu sein, wenn sie zu solchen illiberalen Mitteln greift. Noch einmal, das ist verfassungsrechtlich bei uns völlig klar möglich. Wir haben ja zwei Fälle, die weniger brisant waren, als dass die AfD würde. Aber es gibt noch einen Punkt. Und der Punkt heißt, Parteien werden nicht gezwungen, über ihre, also die demokratischen Parteien, über ihre eigenen Fehler nachzudenken. Warum ist denn diese Partei AfD so stark geworden? Was haben wir dazu beigetragen? Gibt es eine Repräsentationsschwäche, ein Raum, ein politischer Raum, den wir freigelassen haben, wo die AfD geradezu hineinmarschiert ist? Also man kürzt einen Lernzyklus ab, von dem wir immer gesagt haben, das ist ein großer Vorteil von Demokratien gegenüber Autokratien, dass insbesondere Wahlniederlagen einen solchen Selbstreflexionsprozess demokratischer Parteien in Kraft setzt. Deshalb will ich nicht sagen, 21 Abschnitt 3 aus dem Grundgesetz zu nehmen. Das kann sowas wirklich wie die Ultima Ratio sein, sowas wie ein drohender Schatten, der aber nie zuschlägt. Und wir haben noch einmal, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, wir sind eine relativ robuste Demokratie. Ich glaube auch, dass wir ohne Verbote auskommen. Aber die politischen Parteien müssen nachdenken, warum sie diese Repräsentationsschwäche haben. Und das hat viel damit zu tun mit der Erosion der großen Volksparteien, fortgeschritten in der SPD, und auch die CDU hat jetzt sozusagen einen Zwischenflug, weil die Ampel so schlecht wahrgenommen wird, die Ampelkoalition in der Bevölkerung. Und da haben wir frei fluktuierende Wähler, die suchen Repräsentanzen. Und da sind demokratische Parteien mehr gefordert als dieser Verbotsmechanismus.
Da sind wir vielleicht auch wieder bei der kommunikativen Stärke, über die wir eben gesprochen haben, oder Schwäche natürlich. Vielleicht noch als letzter Gedanke zu den illiberalen Tendenzen. Wahrscheinlich würde das Gedankengut ja eben auch nicht einfach verschwinden, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Und es würde sich dann Wege suchen, neue Bewegungen, im Zweifel die Neugründung politischer Parteien. Wir wissen auch, dass diese Verfahren, wenn man sich da mit Staatsrechtlerinnen und Rechtlern unterhält, mitnichten gesichert sind. Sie dauern lange und sie können an allen möglichen Ecken noch verfahrensrechtlich scheitern oder gekippt werden. Also das ist alles ja eine sehr komplizierte, komplexe Materie. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele Stimmen, die trotzdem sagen, man sollte das jetzt mindestens versuchen, um auch Aufmerksamkeit dafür zu schüren, also solche Verfahren einzuleiten, Aufmerksamkeit dafür zu schüren in der Bevölkerung, dass hier durchaus Kräfte am Werke sind, die der Demokratie nachhaltigen Schaden zufügen können. Und solche Verfahren, wie auch immer sie dann am Ende ausgehen, können zumindest diese Aufmerksamkeit bewirken. Ich hätte noch eine Frage an den langjährigen Demokratieforscher. Du hast dich ja Zeit deines Lebens nahezu mit Demokratie, aber auch mit Demokratien, aber auch mit Diktaturen beschäftigt. Was sind aus deiner Einschätzung mit Blick vielleicht aufs Lebenswerk, aber auch in die Zukunft, die neuen Fragen unseres Fachs, die neuen Fragen der Demokratieforschung, wenn man es jetzt vielleicht auch politikwissenschaftlich mal beschaut?
Oh, eine schwere Frage, und die Antwort ist vermutlich holprig und etwas lückenhaft. Aber was ich glaube, zumindest in der nächsten Zukunft ein Problem ist, das die Demokratie zu bewältigen hat, ist das, was etwas großartig die große Transformation genannt wird. Nämlich sozusagen den Umbau der Industrie, der fossilen Industriegesellschaft hin zu einer postfossilen Gesellschaft. Also Produktion, Konsumtion, Verständnis einer doch postfossilen politischen Gemeinschaft muss geweckt werden. Und jetzt kommt ein Problem, und das Problem wird durch die variable Zeit hervorgerufen. Wir können relativ schnell, und es geschieht gegenwärtig, Technologien entwickeln, die uns helfen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Also das kann relativ schnell geschehen. Ich glaube auch, dass unsere kapitalistischen Märkte relativ schnell im Sinne von Schumpeter so etwas wie eine kreative Zerstörung der Marktmechanismen und die Generierung neuer postfossiler Anreizstrukturen, Produkten und so weiter durchgesetzt werden. Das sind zwei relativ einfache, würde ich fast sagen, Arenen. Jetzt kommt die dritte Arena und das sind die politischen Entscheidungen. Und die brauchen Zeit. Nimmt man ihnen Zeit, nimmt man ihnen Qualität. Aber die Zeit drängt, wie wir von den Klimaforschern immer wieder berichtet, glaubwürdig berichtet bekommen. Also wir müssen damit umgehen, dass das länger dauert. Und jetzt kommt noch eine vierte Arena, die die komplizierteste ist. Das sind die Bürgerinnen und Bürger. Die müssen den Entscheidungen folgen. Und diese Entscheidungen müssen so klug gewählt werden, nicht nur klug kommuniziert. Das ist manchmal für mich zumindest an der Oberfläche, wenn sofort gesagt wird, eigentlich ist das alles richtig, nur schlecht kommuniziert. Wir müssen einfach sehen, dass hier neue Interessen, dass Interessenstrukturen zerrüttet werden, neue Interessen, neue Machtpositionen geschaffen werden. Und das geht in der Regel nicht ohne ein Tal der Tränen. Die Frage ist, wie lang sich dieses Tal hinzieht und wie tief es ist. Wir könnten sagen, es kann kürzer sein und tiefer, aber dann könnten wir in die Falle des Gebäudeenergiegesetzes hineingeraten, wo wir sofort Agenturen in der Gesellschaft und in der politischen Szene gefunden haben, wie die AfD, wie die Bild-Zeitung, wie die sozialen Medien, die aufgeheult haben gegen den Heizungshammer, wie die Bild-Zeitung das genannt hat. Und da hat man gesehen, man kann nicht einfach sozusagen ein Tempo vorgeben. Die Bürgerinnen und Bürger müssen dem Tempo folgen. Und es kommt in der Zukunft, und das finde ich ein spannendes Thema darauf an, so etwas wie eine politische Ökonomie der demokratischen Geduld mit hervorzurufen. Das setzt sehr viel Kreativität und auch Kooperationsbereitschaft bei allem Pluralismus auf der Akteursebene unter den politischen Parteien voraus.
Ich glaube, da stecken wahrscheinlich 4 bis 5 Bücher, wenn nicht noch große Forschungsbereiche, Sonderforschungsbereiche drin, in dem, was du gerade skizziert hast. Es
Ich
ist
habe ja vor, 120 Jahre zu werden.
genau. Und mindestens so lange zu forschen. Also ist der Podcast der Begriffe Transformation, die große Transformation hast du angesprochen. Die Frage, wenn ich das alles zusammenfassen sollte, was du gesagt hast, vielleicht, wie macht man aus dieser ungesteuerten Entwicklung, die auf uns zurollt, eine planbare Strategie, die politisch und dann auch gesellschaftlich zu stemmen, umzusetzen ist. Ich würde gern schließen den Podcast mit einem Zitat von dir. Demokratien sind zerbrechlich, auch die unsere, aber ist nach 75 Jahren erfolgreichen Bestehens resilienter als der diskursive Alarmismus gegen den Rechtspopulismus suggeriert. Das ist, finde ich, etwas sehr Optimistisches, etwas sehr Schönes zum Ende. Und ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das spannende, interessante, ja, und auch zukunftsweisende Gespräch herzlich bedanken bei Wolfgang Merkel, der heute mein Gast war.
Vielen Dank auch.